Andrea Jungaberle ist Fachärztin für Anästhesie und Notfallmedizin und sie gehört unter anderem auch zu einer Forschungsgruppe der Berliner Charité und des Zentralinstitutes für seelische Gesundheit in Mannheim zum Einsatz von Psychedelika in Psychotherapien. Andrea Jungaberle hat zudem vor kurzem ihr Buch herausgebracht Yoga, Tee, LSD, Bewusstseinsveränderung in Wissenschaft und Alltag. Ich habe vor dieser Sendung mit Andrea Jungaberle gesprochen. Nach neuen Forschungen könnte Menschen in schweren psychischen Krisen vielleicht der therapeutische Einsatz von Psychedelika helfen. Aber lassen Sie uns erstmal das Grundsätzliche klären. Was genau sind Psychedelika?
Psychedelika sind erstmal allgemein gefasst Substanzen, die in einer besonderen Art und Weise auf das menschliche Bewusstsein wirken. Also Substanzen, die eine Veränderung des Geisteszustands ermöglichen, indem anders gefühlt, anders wahrgenommen, auch anders gesehen werden kann. Man kennt so ein bisschen die, ich sag mal, Bildsprache der Hippie-Zeit der 60er Jahre mit psychedelischen Mustern und das ist schon das, was da optisch zum Teil passieren kann, aber die wirklich relevanten Veränderungen passieren eigentlich auf anderer Ebene. Also dass quasi sehr intensive Gefühle auftreten können, im Positiven wie im Negativen, dass Gedankenprozesse angestoßen werden können, die anders ablaufen, weniger linear, umfassender, neue Schlussfolgerungen gezogen werden können. Und zum Teil kommt es auch zu Erfahrungen, wo Menschen das Gefühl haben, mit Dingen in Verbindung zu kommen, wie ein Einswerden mit dem Kosmos. Manche Menschen kommen aus einer solchen Erfahrung und sagen, ich bin Gott begegnet. Und das ist schon eine sehr besondere Art des Erlebens.
Wir sprechen also quasi im Prinzip über LSD, über meskalinhaltige Kakteen, Peyote zum Beispiel oder auch über psilocybinhaltige Pilze, ne?
Also die klassischen Psychedelika sind die sogenannten serotonergen Psychedelika, von denen Sie ja eben schon einige genannt haben. Also das LSD, das Psilocybin, Ayahuasca, DMT, Mescalin und dann gibt es die atypischen, die ähnlich wirken, wie zum Beispiel das Ketamin oder auch im gewissen Umfang das MDMA, das ja eher als Ecstasy für eine emotional öffnende Qualität zuständig ist. Aber all diese Substanzen wirken auf verschiedene Art und Weisen dann doch ähnlich.
Sie beschäftigen sich jetzt in der Forschungsarbeit vor allem mit Psilocybin. Das kennen manche vielleicht so als psychoaktive Pilze. Magic Mushrooms, ja, sind ja immer mal wieder eine Modedroge. Warum Psilocybin?
Also Psilocybin ist letztendlich die Substanz, die in diesem Feld am besten beforscht worden ist. Das ist ja bekannt im Westen seit etwa den 50er Jahren, mitgebracht worden von Gordon Wasson, damals aus Mexiko, in Schweiz von Albert Hofmann, dem LSD-Entdecker, dann synthetisiert worden. Und damals gab es schon Experimente therapeutisch damit und das ist dann nach einem Verbot, das viele Jahrzehnte aufrechterhalten wurde, wieder aufgegriffen worden vor etwa 20 Jahren, sowohl in der Schweiz von Herrn Vollenweider als auch von verschiedenen Arbeitsgruppen in den USA. Und es hat sich gezeigt, dass bei einer sehr geringen Giftigkeit, Toxizität, das therapeutische Potenzial bei verschiedenen Erkrankungen, aber gerade bei Depressionen, bei Psilocybin sehr hoch ist anscheinend.
Wie wirkt Psilocybin, ähnlich wie Sie es eben schon beschrieben haben, allgemein für Psychedelika?
Also Psilocybin ist eine mittellang wirksame Substanz, das heißt nach der Einnahme, die erfolgt meistens entweder, wenn man Pilze einnimmt, über frische oder getrocknete Pilze oder auch einen Tee aus diesen Pilzen. In der Studie verwenden wir, um quasi das besser quantifizieren zu können, synthetisch hergestelltes Psilocybin in hohem Reinheitsgrad. Wenn das eingenommen wird, hat man so etwa nach einer halben, dreiviertel Stunde die ersten Effekte, das steigt dann an mit verstärkten Wahrnehmungsprozessen, Gefühlsprozessen, auch optischen Prozessen bis zu einer sogenannten Peak-Phase, die dauert so 1,5 bis 2 Stunden und dann flacht das Ganze wieder ab, dass man im Normalfall nach 6-7 Stunden wieder im Normalbewusstsein angekommen ist.
Und ist den Menschen in der Peak-Phase, also in der Hochphase, immer klar, dass er gerade nicht reale Ereignisse, Erlebnisse hat?
Also den Menschen ist normalerweise durchgängig bewusst, dass das, was sie wahrnehmen, verursacht worden ist durch die Einnahme einer psychoaktiven Substanz. Es gibt manchmal so Momente, die in Richtung einer Ich-Auflösung, Ego-Auflösung gehen, wo man es dann mal auch kurz verlieren kann, aber das ist eigentlich nicht so üblich. Man spricht deswegen auch von Pseudo-Halluzinationen, die man hat, weil die Menschen quasi immer noch wissen, dass das Bild, was sie haben, verursacht worden ist durch die Einnahme einer solchen Substanz.
Also man kann quasi die Alltagsrealität immer noch unterscheiden von den Erlebnissen, die man unter Einfluss der Drogen hat sozusagen. Bei welchen psychischen Erkrankungen könnte denn jetzt ganz grundsätzlich nochmal gefragt der Einsatz von Psychedelika vielleicht helfen?
Wenn man die Indikationen, die erfolgsversprechend aussehen, anschaut, sind das alles Erkrankungen, die mit Enge, mit Rigidität, mit Einschränkungen zu tun haben. Also zum Beispiel bei Depressionen, schwerer und gerade rezidivierender Depressionen, sind die Menschen ja oft gefühlsmäßig sehr eingeengt. Die fühlen weder besonders tiefe Freude noch besonders tiefe Trauer. Und manche, die ganz viel Pech haben, fühlen nur die ganz tiefe Trauer und Verzweiflung. Patienten mit der posttraumatischen Belastungsstörung sind auf eine ähnliche Art und Weise eingeengt auf die traumatischen Erfahrungen. Angstpatienten, gerade Patienten zum Beispiel, die eine terminale Erkrankung haben, Krebs, MS, sonst irgendwas, sind eingeschränkt auch in ihrer Angst bezüglich der Perspektive, ihr Leben zu verlieren. Und immer dann, wenn quasi Menschen ja aus so einer Spurrille rausgebracht werden sollten oder müssten mit einer Therapie, können diese sogenannten disruptiven psychedelischen Therapien sehr hilfreich sein. Und das Besondere ist eben auch, dass diese Therapien ja nicht wirken wie andere pharmakologische Therapien. Also ein Antidepressivum nimmt man jeden Tag ein und auch jeden Tag mehrfach. Diese Therapien beruhen darauf, dass man Patienten therapeutisch vorbereitet und ihnen dann ein- oder zweimal eine solche Substanz zukommen lässt und das dann starke Veränderungsprozesse auslöst.
Sie forschen ja vor allem zum Einsatz von Psilocybin bei Depressionen. Auch noch mal ganz grundsätzlich gefragt in dieser ersten Gesprächsrunde: bei allen Formen von Depressionen, da gibt es ja auch leichtere und mittelschwere und ganz schwere.
Die Studie, die unter der Leitung von Professor Gründer vom ZI Mannheim durchgeführt wird, richtet sich an Patienten mit therapieresistenten Depressionen. Das heißt, es sind Menschen, die mindestens mittelschwer bis schwer depressiv sind und schon mindestens zwei medikamentöse Therapieversuche und normalerweise auch einen psychotherapeutischen Therapieversuch hinter sich haben, und das hat ihnen nichts gebracht. Es gibt andere Studien, zum Beispiel von den USA ausgehend, wo allgemein Major Depression, also mittlere bis schwere Depression, beforscht wird. Die fordern quasi nicht diese Therapieresistenz. Aber man muss ja sagen, Depression ist ja behandelbar in vielen Fällen. Viele Menschen profitieren auch von den existierenden Behandlungsvorgehensweisen mit Therapie, mit Antidepressiva. Und deswegen ist diese neue Therapie eher orientiert an den Patienten, denen sonst nicht geholfen werden kann.
Andrea Junge-Aberle, vielen Dank erstmal bis hierher. Diesen Aspekt, den vertiefen wir in der nächsten Gesprächsrunde nach dieser Musik von Erich Wolfgang Korngold. Das dritte der drei Stücke aus Viel Lärm um nichts von Erich Wolfgang Korngold, Mummenschanz, gespielt hier vom Hegel-Quartett. Die Ärztin Andrea Jung-Aberle ist weiterhin zu Gast in unserer Gesprächsreihe Wir in der Krise. Andrea Jung-Aberle, wir haben bislang allgemein gesprochen über Psychedelika, über Psilocybin und mögliche psychotherapeutische Behandlungen und waren zum Schluss beim möglichen Einsatz von Psilocybin bei Depressionserkrankungen. Wie wirkt denn nach bisherigen Erkenntnissen Psilocybin bei Depressionen? Also was geschieht da bei den Patientinnen und Patienten im Gehirn?
Also wenn wir uns die Wirkweise von Psilocybin bei Depressionen betrachten, macht es Sinn, das mehrgleisig zu tun. Das eine sind die hirnorganischen Prozesse, das quasi ist zu einer Erhöhung der Neuroplastizität, also der Fähigkeit des Gehirns, sich neu zu verletzen, kommt. Es hat sich gezeigt, dass bei schweren Depressionen diese Fähigkeit, neue, ja, Wege zu bahnen zwischen Nervenzellen eingeschränkt ist und dass das die Patienten eben in diese Hemmung bringt. Andererseits kommt es quasi durch diese Aktivierung der entsprechenden Rezeptoren zu einer verstärkten Interaktion zwischen Hirnarealen, die sonst wenig oder nicht miteinander kommunizieren. Man spricht da davon, dass quasi Netzwerke aktiviert werden und das eben zu neuen Einsichten, neuen Wahrnehmungen und auch Perspektivwechseln führen
Ja,
kann.
zum Beispiel, können Sie das erklären, welche Perspektivwechsel oder Einsichten?
Also es gibt zum Beispiel Menschen, die auf diesen Psilocybin-Erfahrungen ganz intensiv in Kontakt kommen mit zentralen Themen ihres Lebens, die dann zum Beispiel nochmal wiedererleben, eine Kindheitserfahrung von Verlassenheit, von nicht geschützt oder gehalten sein, die sie sehr stark beeinflusst hat, und zum Beispiel dann das erste Mal in ihrem Leben in dieser Erfahrung die Chance bekommen, die Gegenseite wahrzunehmen. Warum hat meine Mutter sich in dem Augenblick nicht um mich gekümmert? Wollte die wirklich mich schlecht behandeln? Hat die mich nicht ernst genommen, nicht geliebt, oder ging es der selber nicht gut? Und das zum Teil durch diese Perspektivwechsel, dieses Drehen dessen, wie man die Dinge sieht, die Neubewertung stattfinden kann und das oft einen Weg aus der Depression darstellen kann. Das andere ist wirklich, dass Studien gezeigt haben, dass das Erleben von etwas mich übersteigendem, also quasi Erfahrungen, die etwas anklingen lässt, was über mich und meinen beschränkten individuellen Horizont hinausgeht. Sei es ein Aufgehen in ja, Ehrfurcht vor der Größe der Existenz oder eben ein sich selber begreifen als kleines Rädchen in einem großen Ganzen, das Welt heißt oder Natur oder Zeitgeschichte, dass das alles Dinge sind, die die eigenen auch Schwierigkeiten und Probleme neu einordnen hilft. Also, dass quasi nicht ich und meine Depression das Zentrale, also das Universum kreist nicht um meine Krankheit, sondern da draußen ist noch ganz viel und ich kann mich dem zuwenden und kann wieder Teil werden von etwas, was mich und meine Einschränkung übersteigt.
Frau Junge, aber ich glaube, ein, zwei grundsätzliche Sachen müssen wir auch noch klären. Also zum Beispiel die Frage, ob durch den Einsatz von Psychedelika allgemein oder jetzt auch Psilocybin in der Psychotherapie auch Abhängigkeiten entstehen können. Haben vielleicht manche Menschen Bedenken oder Angst vor? Ist es so?
Also es ist quasi unmöglich, von einem serotonergen Psychedelikum wie Psilocybin oder LSD abhängig zu werden. Und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, dass nach der Einnahme es sofort zu einer sogenannten Rezeptor-Down-Regulation kommt. Das heißt, das Hirn baut quasi selbsttätig eine Pause ein in der Empfänglichkeit für diese Substanzen. Was für einen Suchtaufbau, der ja einen regelmäßigen Konsum, ansteigende Mengen und so weiter quasi mit sich bringt, ja, das funktioniert so einfach nicht. Und das andere ist, dass es eine Hypothese gibt, dass dann Suchtentwicklung stattfindet, wenn im Vergleich zum Serotonin das Dopamin, das ist ja das bekannte Belohnungsmolekül, ne? Also wenn ich Zucker esse, geht ja das Dopamin hoch, Kokain funktioniert zum Beispiel massiv über Dopamin. Wenn das im Vergleich zum Serotonin stark erhöht ist, dass es dann zu einer Suchtentwicklung kommt. Und es ist quasi bei dem Psychedelika so, dass immer das Serotonin der Hauptspieler ist und auch deswegen eine Suchtentwicklung sehr unwahrscheinlich ist.
Aber grundsätzlich Einnahme von Psychedelika und auch gerade Psilocybin immer, wenn überhaupt, dann in kontrollierten therapeutischen Prozessen.
Man muss sagen, es gibt einen großen Unterschied, ob ein gesunder Mensch diese Substanz einnimmt oder jemand, der eine psychische Erkrankung hat. Also ein Patient, der mit einem therapeutischen Anliegen daran geht, der sollte das bitte immer in einem sehr sicheren, sehr geführten und sehr vorsichtigen Umfeld tun, denn da kann man auch viele Dinge kaputt machen. Psilocybin-Erfahrungen oder auch LSD-Erfahrungen können sehr fordernd, sehr schwierig sein. Klassische Horrortrips gibt es nicht so oft, wie man denken würde, wenn man die Literatur anguckt, aber es ist schon so, dass man sich durchaus auch noch tiefer in die Kalamitäten bringen kann, wenn diese Erfahrungen nicht gut aufgearbeitet, abgefangen und integriert werden.
Aber nun haben wir doch eigentlich in Deutschland die Situation meines Wissens, dass LSD und Psilocybin trotz des regelmäßigen Gebrauchs in der allgemeinen Bevölkerung eigentlich doch verboten sind, oder?
Also es ist so, dass Psilocybin und LSD dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen und nicht verschreibungs- und nicht verkehrsfähig sind, also verboten sind. Aber zum Beispiel ist es ja so, dass in den letzten Jahrzehnten immer mehr neue psychoaktive Substanzen, also sowohl LSD-Abkömmlinge, LSD-Derivate als auch Tryptamine, also Psilocybin-Derivate, auf den Markt gebracht worden sind, die quasi vom Betäubungsmittelgesetz nicht erfasst werden und die zum Teil auch in semi-legalen Online-Shops verkauft werden, denn zur Anwendung am Menschen darf man diese Substanzen eigentlich nicht verkaufen, aber dann sagt halt jemand, das ist Badesalz und dann kriegt man es trotzdem. Und man muss sich bewusst sein, dass in Europa circa 1 bis 2% der Allgemeinbevölkerung Erfahrungen mit Psychedelika gemacht haben, mindestens einmal in ihrem Leben. Das sind große Zahlen.
Könnte es und sollte es in Zukunft vielleicht, auch auf Basis der Arbeit Ihrer Forschungsgruppe, sollte es dann Umdenken beim Einsatz von vielleicht Psilocybin oder Psychedelika in Therapieprozessen geben?
Also die Studien, die jetzt durchgeführt werden, weltweit, sind ja alle Arzneimittelzulassungsstudien. Das Ziel dieser Studie ist, Psilocybin vor allen Dingen, aber auch einige andere Substanzen, die gerade beforscht werden, mittel- oder auch kurzfristig, wir hoffen, dass es in einigen Jahren der Fall sein wird beim Psilocybin, als verschreibungsfähige Therapeutika auf den Markt zu bringen. Also es geht aber nicht darum, dass man dann in die Apotheke geht mit einem Rezept und sich das nach Hause holt, sondern das müsste dann immer in entsprechend ja geschulten Teams passieren, in speziellen Einrichtungen. Ob das allgemeine Psychiatrien jemals werden leisten können, ist eine Frage, wie sehr sich Therapeuten bereit sind weiterzubilden. Aber das Ziel ist schon, dass diese Therapie, diese Medikamente für Menschen zugänglich werden in der sichersten und adäquatesten Art und Weise, wie das möglich sein kann.
Frau Junge, Sie sind ja auch Mitbegründerin der Mind Foundation. Das ist eine europäische gemeinnützige Organisation. Ist das Ziel, worüber wir jetzt gerade eben noch gesprochen haben, ist das auch das Ziel der Mind Foundation?
Also die Mind Foundation verfolgt letztendlich mehrere Ziele. Es ist einmal so, dass wir natürlich versuchen, Forschung und Therapie zu fördern, legal. Also die Mind Foundation versucht quasi eine Schneise mitschlagen zu helfen mit verschiedenen Universitäten, mit verschiedenen anderen, ja, Menschen im Feld, die sich engagieren, dass es zu einem Diskurs kommt über diese Therapien, dass Forschung stattfindet, dass Weiterbildung stattfindet. Wir bieten ja die Mind Foundation zum Beispiel eine Weiterbildung in Augmented Psychotherapy. Wir sagen bewusst nicht psychedelisch, weil wir den Begriff so ein bisschen verbrannt finden. Augmentierter Psychotherapie bieten wir an, wo Menschen lernen, Therapien in veränderten Wachbewusstseinszuständen, ja, anzubieten und sicher zu leiten. Und im Moment arbeiten wir da mit nicht-pharmakologischen Methoden der Bewusstseinsveränderung und mit Ketamin, das wir ja auch in der Praxis hier in Berlin, in der Ovid-Praxis verwenden. In Zukunft hoffen wir, unsere Therapeuten auch in der Anwendung von Psilocybin und MDMA aktiv schulen zu dürfen. Im Moment müssen wir das ein bisschen in der Theorie machen, weil es eben legal nicht möglich ist. Aber es wird eine ganze Generation von Therapeuten brauchen in Zukunft, die ein tiefes Verständnis und eine Umgangsfähigkeit mit diesen Zuständen haben, denn das ist schon herausfordernd.
Vielen Dank, Frau Jungaberle. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Einen wunderschönen Tag Ihnen.
Danke Ihnen auch. Andrea Jungaberle, Fachärztin für Anästhesie und Notfallmedizin und Mitglied einer Forschungsgruppe der Berliner Charité und des Zentralinstitutes für seelische Gesundheit in Mannheim zur Wirkung von zum Beispiel Psilocybin in therapeutischen Prozessen. Falls Sie sich noch weiter einlesen möchten, Ihr Buch Yoga, Tee, LSD, Bewusstseinsveränderung in Wissenschaft und Alltag. Dieses Buch ist im Klett-Cotta-Verlag erschienen.